Vielen Dank, danke für die lieben einleitenden Worte. Ja, es freut mich, dass ich in diesem Rahmen etwas jetzt nicht Diagnosenspezifisches Ihnen darbringen kann, sondern Ihnen einen Einblick in die Arbeit der forensischen Ambulanz geben kann, einem kleinen, aber doch nicht unwesentlichen Teilgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, hier ein paar Headlines aus Schlagzeilen, wie wir sie in den Printmedien vor einigen Wochen, einigen Monaten und Jahren vorgefunden haben. Immer wieder Schlagzeilen, wo wir wissen, dass Kinderseelen massiv verletzt wurden. Diese Schlagzeilen erschüttern oftmals die Öffentlichkeit, führen zu breit angelegten Diskussionen, bilden oftmals auch die Grundlage von langwierigen, langdauernden Gerichtsverfahren, wo Kinder als Zeugen zu befragen sind, wobei aber dann auch Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater und Psychologen mitwirken im Rahmen dieser Verfahren im Sinne von Sachverständigentätigkeit und wo aber dann auch die Methoden der Beteiligten oftmals sehr heftig diskutiert werden in der Öffentlichkeit. Aber um das tun zu können, muss man aber vorher wissen, was kann in der forensischen Psychiatrie, Psychologie der Psychiater, Kinderpsychiater, Psychologe überhaupt leisten. Und da bedarf es eben hier auch ein bisschen einer Begriffsdefinition. Man findet sehr wenig Definitionen, wenn man hier schaut, was psychologische, forensische Psychologen oder Psychiater tatsächlich tun. Ich habe versucht, Deutsch bei den deutschen Kollegen in Berlin eine Definition zu finden. Körber und Stella sagen, dass Psychologen begutachten die vermeintlichen Opfer oder die tatsächlichen Opfer, die Psychiater die vermeintlichen oder die tatsächlichen Täter. Und beide tragen dazu bei, dass hier Kriminalprognosen erstellt werden können. In der forensischen Psychologie ist natürlich die Anwendung von den psychologischen Theorien, Methoden und Erkenntnissen auf die Probleme des Rechtswesens vorrangig. Die forensische Psychiatrie wird in der Literatur als Teilgebiet der Psychiatrie und der Gerichtsmedizin gesehen. Diese Definition gilt aber nicht für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil wir in unserer Forensikambulanz, die wir seit 15 Jahren an der Kinder- und Jugendpsychiatrie begründet haben, ist es mehr so, dass sowohl beide Disziplinen, die Psychiatrie als auch die Psychologie, hier mit der Opferarbeit beschäftigt sind. Und ich möchte Ihnen ganz kurz vorstellen, die Leitung, unser Klinikchef Professor Friedrich, es arbeiten zwei Psychologinnen, zwei Ärzte in dieser Spezialambulanz im Rahmen der allgemeinen Ambulanz mit. Wir haben auch leider eine derzeit vakante Stelle einer Ärztin, die dann auch im Jugendstrafvollzug tätig ist, um auch hier dann die straffällig gewordenen Jugendlichen entsprechend versorgen zu können. Das heißt, es ist eine Zusammenarbeit in einem multidisziplinären professionellen Team und eine sehr interdisziplinäre Arbeit, wie ich Ihnen dann noch im Schluss ausführen möchte. Ja, wer sind jetzt eigentlich unsere Patienten? Wer kommt zu uns in die forensische Ambulanz? Das heißt, hier sehen wir vor allem Kinder, die Opfer, Jugendliche, die Opfer von sexueller, physischer und psychischer Gewalt geworden sind. Eben meistens Kinder von den sogenannten Man-Made Disasters, Kinder, die körperliche Misshandlungen erlitten haben, Kinder mit psychischen Misshandlungen, Kindern, wo sexuelle Gewalt vorliegt, familiäre Gewalt im weitesten Sinn, wobei es natürlich hier in diesen einzelnen Bereichen Überschneidungen gibt. Kinder, und das ist eine Gruppe, die in den letzten Jahren sehr vernachlässigt wurde, jetzt in den letzten Jahren immer mehr in den Blickpunkt auch des wissenschaftlichen Interesses rückt, nämlich Kinder, die Zeugen von Gewalthandlungen geworden sind und welche krankheitswertigen Störungen auch aus bloß der Zeugenschaft resultieren. Und natürlich die schon bereits von Primaria Burce erwähnte Vernachlässigung von Kindern. Ja, wir werden immer wieder auch kontaktiert und gefragt, auch von Studenten in den Vorlesungen, wie ist das jetzt eigentlich, nimmt die Gewalt gegenüber Kindern zu oder nimmt sie ab? Es würde ja einiges auch dafür sprechen, dass sie abnimmt. Und zwar würde dafür sprechen, dass wir immer verbesserte ökonomische Bedingungen vorfinden für Familien, auch Hilfsinstitutionen. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert. Es gibt eine verstärkte Reaktion, auch wenn wir das Strafgesetzbuch anschauen. Das heißt, auch von Seiten des Gesetzgebers wird hier strenger geahndet, was eben strafbar ist an Gewalthandlungen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Es gibt eine Änderung, wenn wir jetzt einige Jahrzehnte zurückblicken in unseren Erziehungseinstellungen, die auch eben über Fortbildungsangebote auch in Schulen an Familien transportiert werden. Es gibt verbesserte therapeutische Bedingungen, auch wenn wir noch immer meinen, es ist viel zu wenig, aber es ist doch mehr, als in den letzten Jahrzehnten es vorhanden war. Obwohl man das noch nicht ganz ausgerottet hat und die gesunde Watschen von manchen Eltern noch immer erwähnt wird, ist aber trotzdem eine generelle Abnahme von körperlicher Züchtigung in Schule und im Elternhaus zu erkennen. Und wir haben mehr Möglichkeiten, frühe Gewalt zu erkennen und aufzudecken. Das alles wäre ja sehr günstig und würde eben für eine Abnahme von Gewalt gegenüber Kindern sprechen. Und natürlich auch die Präventionsprogramme. Aber was spricht jetzt dafür? Das ist eben die Kriminalstatistik und wissenschaftliche Studien, die einfach belegen, dass es nach wie vor nicht zu einer Abnahme kommt. Wir können leider nie exakte statistische Zahlen präsentieren, weil wir hier es mit einem Gebiet zu tun haben, wo einfach eine sehr hohe Dunkelziffer vorhanden ist. Ich möchte jetzt kurz auf einzelne Bereiche eingehen, die wir in der forensischen Tätigkeit an unserer Klinik sehen. Und natürlich einen sehr großen Schwerpunkt bietet eben die sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und ich habe Ihnen hier auch eine Statistik mitgebracht von der Austrian Presseagentur, die hier darstellt, einige Delikte, nämlich strafrechtsrelevante Delikte, die hier in Form der Paragraphen 206 bis 212 dargestellt sind, wie sich diese im Verlauf von den Jahren 2001 bis 2009 verändert haben. Und auch hier sieht man, dass es hier keine Abnahme im Rahmen dieser Delikte gegeben hat gegenüber Kindern. Man sieht sogar im Jahr 2008 einen deutlichen Anstieg hier, wobei wir hier eben haben pornografische Darstellungen von Minderjährigen. Das ist sicher auch ein strafrechtsrelevantes Delikt, wo man hier sehr schwer ankommt, wo wir immer mehr Kinder auch bei uns vorstellig haben, die Opfer von solchen Strafhandlungen durch Erwachsene geworden sind. Ja, wer sind jetzt unsere Patienten? Wer kommt hier? Wer frequentiert sie? Und diese Statistik, die wir auch für uns in der Ambulanz erhoben haben, ist auch vergleichbar mit deutschsprachiger Literatur. Das heißt, wir haben hier an oberster Stelle von Kindern, die sexuellen Missbrauch erfahren, die Gruppe der 6- bis 12-jährigen Kinder. Also das heißt, das sind Schulkinder, also Kinder im Schulalter, an zweiter Stelle gefolgt die Kinder von 0 bis 5 Jahren und an dritter Stelle dann die Jugendlichen von 13 bis 16 Jahren. In der Dauer sind sexuelle Übergriffe an Kindern, dauern diese von 3 bis 11 Jahren an. Also das heißt, wir haben es selten mit einem einmaligen Delikt zu tun, dann, wenn es sich um einen Fremdtäter handelt, da aber zu 90% der Täter aus der Familie, aus dem nahen Umfeld des Kindes ist, sind das meistens eben chronische Traumatisierungen, von denen wir hier ausgehen können. Weil wir auch sagen, was übersehen wir in unserer täglichen Arbeit? Also ich stelle mir oft die Frage, auch in der allgemeinen Ambulanz, wenn man mit Kindern exploriert, Anamnese führt, man hat manchmal ein komisches Gefühl, das aber nicht wissenschaftlich belegbar ist. Aber was übersieht man dann von Kindern, die vielleicht sexuelle Gewalt oder Traumatisierungen in der Familie erlebt haben, es aber sich nicht getrauen, jetzt auch in einem Untersuchungskontext an der Klinik zu nennen? Und man hat eben in Studien gefunden, dass Kinder im Durchschnitt 7-mal sich jemanden versuchen anzuvertrauen, auch kleine Signale setzen, die aber überhört werden und erst so im Durchschnitt, ist natürlich eine Durchschnittszahl, erst dann beim 7. Mal dann Gehör finden. Wenn wir uns kurz noch die Täterseite ansehen, das heißt, wir haben es hier zumeist mit Männern zu tun, in 95% der Fälle sind die Täter männlich. Und auch zu einem kleinen Prozentsatz in den Studien wird es belegt, mit 6 bis 15% ist es nur der schwarze Mann, vor dem wir die Kinder warnen, der Fremde, der sexuelle Übergriffe tätigt. Eben zu fast 90% ist es eine Person aus dem nahen Umfeld des Kindes. Diese Zahl ist auch schon heute genannt worden von Primario Burcia mit 75%, aber das heißt, wenn Täter, wie man das weiß aus Untersuchungen von sexuellen Straftätern, die selbst in ihrer Kindheit Opfer von Gewalttaten geworden sind. Das heißt, wir haben es hier da auch mit traumatisierten Männern zu tun. auf der Täterseite. Aber kommen wir jetzt wieder zu den Opfern, zu den Kindern und Jugendlichen. Wir haben in Österreich pro Jahr ungefähr 600 bis 800 Anzeigen wegen Sexualdelikten an Kindern und Jugendlichen. Professor Betzlin vom Institut für Strafrecht und Kriminologie hat 2008 einen Schätzwert publiziert, dass sie sagt, die Dunkelziffer bewegt sich für Österreich jährlich von 10.000 bis 25.000 Fällen im Jahr, wo eben nur ein ganz geringer Anteil eben zur Anzeige kommt. Und es kommt auch nicht, wenn man sich anschaut, die Anzeigen sind 600 bis 800 pro Jahr, kommt es nur in 250 Fällen auch dann zu einer Verurteilung von Tätern, wo es sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gegeben hat. Wie Vollbert in einer Meta-Analyse einer von deutschen Studien gezeigt hat, wird jedes 15 bis 30% aller Mädchen und 5 bis 15% aller Buben, diese Spannbreiten entstehen, je nachdem, wie sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen definiert wird, erleben im Laufe der Kindheit sexuelle Übergriffe. Und nur in 15% der Fälle gibt es überführende Beweise, die dann in der Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin resultieren und wo es dann auch zu einer Überführung des Täters in dieser Hinsicht kommen kann. Das heißt, die Verurteilungsrate liegt hier für Österreich bei 25 bis 30%, und das ist eine für uns doch zu niedrige Anzahl, wobei sie uns natürlich auch interessiert, weil wir als Sachverständige dann auch hier Expertisen erstellen müssen, inwieweit eben zum Beispiel das, was ein Kind schildert, erzählt, auch tatsächlich erlebnisbasiert ist, und auf das greift dann auch die Justiz zurück. Ja, kurz zu den Hinweisen. Ich möchte jetzt nicht auf die einzelnen Symptome eingehen, und was ein sehr bekanntes Wissen ist, dass wir kein Missbrauchssymptom kennen. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein Syndrom, wo wir dann genau beschreiben können, hier liegt sexueller Missbrauch vor. Wir sind angewiesen eben auf einzelne Hinweise. Das ist natürlich körperliche Hinweise, wo wir im AKH auch sehr viel und intensiv mit der kindergynäkologischen Ambulanz zusammenarbeiten. Bei uns steht im Vordergrund eben das Verhalten, die Psyche des Kindes und Hinweise aus der Familie. Das heißt auch hier eine systemische Sichtweise, wo wir eben mit dem Kind, mit der Familie arbeiten, die Diagnostik durchführen, um dann eine Diagnostik erstellen zu können, und natürlich die Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin, wenn jemand so früh kommt, dass auch noch relevante Spuren zu sichern sind, wobei auch hier die Zusammenarbeit bei uns mit der Kinderklinik und mit der dort etablierten Kindersturzgruppe stattfindet, wo dann eben diese einzelnen Professionen auch zusammengeführt werden. Ich möchte jetzt auf eine zweite Gruppe eingehen, die wir im Rahmen der Forensikambulanz sehen. Das sind Kinder, die Zeugen von Gewalt wurden, Kinder, die vernachlässigt wurden, auch in der wissenschaftlichen Literatur, wo man aber gesehen hat, dass das ebenso große Auswirkungen hatte, Zeugenschaft, auf die allgemeine Entwicklung des Kindes, wie wenn sie die Gewalt am eigenen Körper erlebt hätten. Und das ist auch sehr verstehbar, weil auch wenn ich sehe, wenn einem Elternteil Leid und Gewalt angetan wäre, für den man sich ja verantwortlich fühlt als Kind, löst das dieselben psychischen Mechanismen aus. Das heißt, es kann auch in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand zu tiefgreifenden Entwicklungsstörungen kommen, die sowohl über das Bindungssystem als auch auf neurobiologischer Ebene zustande kommen. Ich kann das jetzt aufgrund der Zeit nicht weiter ausführen, aber es gibt in letzter Zeit da wirklich sehr eindrückliche neurobiologische Studien, die darauf hinweisen. Ich möchte aber ganz kurz auf die schon angesprochene Möglichkeit des Gewaltschutzgesetzes, der Wegweisungen, damit man eine ungefähren Vorstellung hat, wie verhält sich das in Österreich. 1997 wurde dieses Gesetz in Kraft gesetzt, und wir hatten in Österreich 1449 Wegweisungen. Im Jahr 2000 ein deutlicher Anstieg von 3354 Wegweisungen von einem gewalttätigen Familienmitglied. Das heißt, wo nicht mehr dann die Frau und das Kind in ein Frauenhaus flüchten mussten, sondern hier die Möglichkeit ist, des Aggressors ihn wegzuweisen. Im Jahr 2002 hatten wir dann 3.944 Wegweisungen in Gesamtösterreich und das geht jetzt zu weit. Ich habe die Zahlen Ihnen mitgebracht bis zum Jahr 2009, die bereits publiziert sind, und Sie sehen jährlich einen massiven Anstieg an der Anzahl der Wegweisungen. Was wir leider nicht so statistisch erfasst haben, ist die Anzahl der Kinder, die betroffen sind bei solch einer Amtshandlung. Diese Zahl ist nur für das Jahr 2002 vorhanden und immerhin waren das 1.788 Kinder, die hier betroffen waren, gesehen haben, nicht nur die Gewalt der Eltern, sondern dass auch ein Elternteil weggewiesen wurde. Und diese Kinder werden dann, wenn Polizisten, Kriminalbeamte diese Kinder in der Familie sehen, dann auch dem Jugendamt, wird das Jugendamt verständigt. Und ich habe einen Kriminalbeamten nach so einer Amtshandlung gesehen, der mir gesagt hat, er hat dieses Leid der Kinder erst dann erfasst, wie er gemerkt hat, wie als fremder Mann in diese Familie uniformiert eingedrungen ist und diese Kinder ihm mit ausgebreiteten Armen entgegengelaufen sind, weil sie sich so gefürchtet haben vor dem, was mit den Eltern eben in dieser Familie an Gewalthandlungen passiert ist. Das heißt, für uns ist es wichtig, gerade wenn wir diese Kinder vorstellig haben, eine allgemeine Diagnostik durchzuführen, sowohl auf körperliche Entwicklung betreffend, kognitive Entwicklung, die soziale Entwicklung und die emotionale Entwicklung, das in Zusammenarbeit mit der medizinischen Disziplin und der Psychologie, wo eben von Seiten der Psychologie, die ich vertrete, Testverfahren, psychometrische Verfahren, aber auch Gespräche mit dem Kind und mit der Familie geführt werden. Genauso wird dann auch diese Diagnostik in anderen Bereichen gemacht und ich möchte Ihnen noch eine dritte und ich möchte Ihnen aber jetzt auch noch eine spezielle Form der Diagnostik vorstellen, die eben im Rahmen der forensischen Ambulanz durchgeführt wird. Das ist, wenn Kinder Zeugen im Strafverfahren sind, bei uns vorstellig sind und wir eben hier eine Aussagefähigkeit der Kinder zu beurteilen haben. Dazu möchte ich ganz kurz ausholen, dass eben die forensische Kinder- und Jugendpsychiatrie oftmals auch eine Verbindungsstelle ist zwischen den minderjährigen Opfern und dem Gericht bzw. der Kriminalpolizei, weil diese Kinder ja nicht nur bei uns untersucht werden, sondern dann auch im Rahmen eines Strafverfahrens Aussagen zu tätigen haben. Die erste Aussage, wenn sie Zeuge sind, eben als Opfer sind sie Zeuge dann in einem Strafverfahren. Und ich erwähne das deshalb, weil ja oft dann auch von Kinderschutzgruppen oder auch von Kliniken Anzeigen erstattet werden. Und wenn eine Anzeige vorliegt, muss die Polizei dieser Anzeige nachgehen und die Zeugen sind zu befragen und so auch dann die Minderjährigen. Wir haben in Wien die Andreasgasse im 7. Bezirk, wo eben eine schonende Einvernahme mit Video passiert. Diese passiert im Rahmen der Kriminalpolizei und das ist eben seit dem Jahr 2000 in Wien etabliert, diese schonende Videobefragung bei der Polizei, die eben mit Mitwirkung unserer Klinik damals entstanden ist, gibt es allerdings nur in Wien, nicht in den anderen Bundesländern. Es folgt dann die Befragung, die sogenannte kontradiktorische schonende Einvernahme des kindlichen Zeugens nachfolgend dieser polizeilichen Einvernahme bei Gericht. Diese schonende Befragung ist seit 1998 möglich in Gesamtösterreich, hat sich jetzt aufgeweitet auch für alle Opfer von Gewalthandlungen, nicht mehr nur für Minderjährige. Das heißt, es gibt ja auch einen kindgerechten Einvernahmeraum. Ich weiß nicht, wer schon von Ihnen bei Gericht eine Aussage gemacht hat. Es ist manchmal schon sehr beklemmend, wenn man da dem Gericht gegenüber sitzt. Man ist aufgeregt, all das will man und wollte man den Kindern ersparen, sodass sie eben mit Videoübertragung in einem Nebenzimmer sitzen, wo eben dann das Gericht die Einvernahme des Kindes durch den Sachverständigen eben übertragen bekommt. Es ist auch eine Vertrauensperson, sogenannte Prozessbegleitung, anwesend. Das hat auch jedes Opfer nunmehr die Möglichkeit, Prozessbegleitung in Anspruch zu nehmen. Und diese Befragung wird von Sachverständigen durchgeführt. Warum ich das Ihnen auch jetzt noch kurz zeige, ist auch, weil wir als Sachverständige oftmals daran involviert sind, auch entsprechende Gutachten zu formulieren, inwieweit eben eine Aussage eines Kindes Erlebnis passiert ist. Und ich möchte Ihnen dazu ganz kurz drei Statistiken zeigen. Nämlich haben Sie hier eine Statistik, die sich bezieht auf den Paragraph 206. Hier sprechen wir von schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen. Und Sie sehen hier die violette Linie, sind die tatsächlich Verurteilten in solch einem, in einem Strafverfahren mit diesem Delikt vom Jahr 2000 bis 2008. Und Sie sehen hier die beiden Linien oberhalb, das sind die Fälle, die dem Gericht bekannt wurden, beziehungsweise die grüne Linie, die ermittelten Tatverdächtigen, weil nicht immer konnte ein Tatverdächtiger auch ermittelt werden, ein sogenannter Beschuldigter. Und Sie sehen eine massive Diskrepanz zwischen den tatsächlich Verurteilten und den ermittelten Tatverdächtigen. Und das zieht sich auch über den anderen Paragraph 2007, hier ist sexueller Missbrauch von Unmündigen, das heißt Kindern, Jugendlichen unter 14 Jahren. Hier haben wir eine ähnliche Verteilung, eben wieder sehr vermindert die tatsächlich von Verurteilten und eklatant viel höher die Anzeigen bzw. die ermittelten Tatverdächtigen. Und ebenso verhält sich das auch mit dem Paragraph 207a, der sich bezieht auf pornografische Darstellungen von Minderjährigen, wobei wir hier eine bisschen andere Verteilung haben und die geht aber hier gerade für das Jahr 2008 auch eklatant auseinander. Das heißt, unsere Frage im Bereich der forensischen Ambulanz ist es, machen wir auch was falsch, wenn wir Gutachten schreiben? Können wir das oft nicht so, gerade Traumafolgestörungen, Traumaentwicklungsfolgestörungen, wie verhält sich es mit Gedächtnis, wenn ein Kind das nicht mehr so genau replizieren kann? Können wir unser Wissen, das wir haben, im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie für das juristische System nicht so adäquat aufbereiten, damit es eben zur Unterstützung für den kindlichen Zeugen dient? Deswegen ist es so wichtig, dass wir eine spezielle Form der Diagnostik durchführen, nämlich dass wir einerseits auch uns ansehen, ist ein Kind überhaupt zu so einer Aussage fähig und aussagetüchtig. Und da gibt es immer wieder das Schlagwort der Aussagetüchtigkeit. Und hier geht es darum, dass jemand einen Sachverhalt zuverlässig wahrnehmen kann. Das heißt, ich muss mir als Psychologin Wahrnehmungsprozesse anschauen, ob das Kind überhaupt dazu in der Lage ist, ob das Kind auch die Gedächtnisfunktionen vorfindet, um so etwas memorieren zu können. Und dann auch noch, und das ist ja ein weiterer wichtiger Schritt in einer Befragungssituation, das tatsächliche Erlebte wiederzugeben und auch von anders generierten Vorstellungen unterscheiden zu können. Das heißt, es geht dabei um die Fähigkeit generell, eine sehr zuverlässige Aussage tätigen zu können und nicht darum, ob etwas glaubhaft ist. Das heißt, wir Sachverständige beurteilen das jetzt nicht, ob ein Kind glaubhaft ist. Das dürfen wir nicht und das wird auch in den Medien oft immer falsch dargestellt, sondern wir schauen uns die Aussagetüchtigkeit an mit diesen sehr kognitiven Elementen, wo auch eine neuropsychologische Untersuchung unabdingbar ist. Relevante Voraussetzungen, die ich Ihnen nach Vollbert hier aufgelistet habe, ist, dass das Kind adäquat Situationen wahrnehmen kann, speichern kann über einen längeren Zeitraum, dass es ein angemessenes Quellenmonitoring hat und weitgehend selbstständig abrufen kann. Das heißt, es ist keine gute Aussage, wenn ich dem Kind alles aus der Nase ziehen muss, beziehungsweise wenn man dann schon verleitet ist, Suggestivfragen zu stellen, die überhaupt tabu sind, also die nicht zu stellen sind. In der forensischen Befragungssituation ist es eben, dass das Kind einem Dritten nachvollziehbar eine Schilderung produzieren kann. Hier schaut man auf die sprachliche Ausdrucksweise, das heißt, es ist eine Sprachdiagnostik im weitesten Sinn notwendig. Man muss schauen, ob das Kind Kontrollmöglichkeiten hat gegenüber Suggestiveinflüssen. Das heißt, wir alle unterliegen Suggestiveinflüssen, auch Erwachsene können sich vor diesen nicht verwehren. Kinder, gerade Kleinkinder, haben da noch weniger Kontrollmöglichkeiten als Erwachsene, wie auch Studien gezeigt haben. Und man muss schauen, inwieweit sind diese Kontrollmöglichkeiten vorhanden. Dann auch Beherrschung relevanter kommunikativer Kompetenzen. Generell kann man sagen, dass Kinder ab dem vierten Lebensjahr aussagefähig sind, eine Aussagetüchtigkeit vorweisen und befragt werden können. Trotzdem muss man es sich anschauen, weil wir es oft mit Kindern, mit deprivierten, nicht entsprechend gut entwickelten Kindern zu tun haben, wo eben die Aussagetüchtigkeit eingeschränkt sein kann und man diesen Kindern keinen großen Gefallen tut, wenn sie dann vor Gericht als Zeugen aussagen müssen. Ja, weiters gilt es abzuklären, die Motivation, inwieweit ein Kind auch gerne wahr aussagen möchte. Ich habe jetzt einen Fall auch gehabt, wo das Kind noch vor 3 Monaten, ein 4-jähriges Mädchen, den Polizisten bei einer wie es zu einer Wegweisung eines Elternteils gekommen ist, mitgeteilt hat, dass die Mama es geschlagen hat. Es ist auch eine Verletzung gesehen worden, die dann auch vom Arzt untersucht wurde, dokumentiert wurde, auch vom Gerichtsmediziner. Das Kind 3 Monate später hat jetzt wieder intensiven Kontakt mit Vermittlung durch das Jugendamt mit der Mutter, kann sich an gar nichts mehr erinnern, will auch gar nichts mehr sagen, will einfach bei der Mama wieder wohnen, hat Angst, dass es nicht mehr bei der Mama leben darf. Und da ist natürlich keine Motivation gegeben, dass das Kind eine wahre Aussage vor Gericht tätigen kann. Schon angesprochen die Suggestibilität und die Kontrollmöglichkeiten gegenüber suggestiven Einflüssen. Ich muss natürlich auch in der forensischen Ambulanz die emotionale Befindlichkeit der Kinder mir ansehen, nicht nur jetzt störungsspezifisch zu schauen, welche Diagnose vorhanden ist, sondern generell die emotionale Befindlichkeit und ganz wichtig auch die Entstehungsgeschichte der Aussage. Das heißt, man muss schauen, was hat das Kind das erzählt das erste Mal. Leider Gottes kommt es auch ganz gerade in Rosenkriegen oftmals vor, dass hier von den Seiten der Erwachsenen hier auch etwas suggeriert werden kann. Abschließend noch die Kinder in einem Pflegschaftsverfahren, die wir auch in der forensischen Ambulanz vorfinden. Das heißt Kinder, deren Eltern in einem Rosenkrieg involviert sind, wo es darum geht, die Beziehungs- und die Bindungsqualität sich anzuschauen und die Erziehungsfähigkeit beider Elternteile. Hier ist es ganz wichtig, dass Interaktionsdiagnostik, Bindungsdiagnostik gemacht wird, die eben mit Videoanalysen getätigt werden. Und als letzter Punkt, den ich nur mehr streifen kann, weil er derzeit auch bei uns an der Ambulanz nicht so prominent vertreten ist, weil wir derzeit eine vakante Stelle haben, ist die Diagnostik von jugendlichen Straftätern. Hier gilt es in erster Linie eine psychiatrische Befunderstellung hinsichtlich der Psychopathologie, die vorliegt. Es gilt Reifebestimmung, das heißt, ob jemand überhaupt einsichtig ist in die Tathandlung, die er begangen hat, die Schuld- und Delikteinsichtsfähigkeit eben abzuklären und ob die emotionale Reife vorhanden war, auch wenn wir es mit einem Minderjährigen zu tun haben, der nicht mehr unmündig ist, ob eben die entsprechende Reife bereits vorliegt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass die Tätigkeit im Rahmen der forensischen Ambulanz sich auf die Diagnostik nicht nur beschränkt, sondern manches Mal ist die Diagnostik ganz im Hintergrund und es ist die Krisenintervention, die Beratung der Betroffenen, die Prozessbegleitung, natürlich auch dann in weiterer Folge Anbahnung von Psychotherapie und die Sachverständigtätigkeit im Mittelpunkt. Und wir sind als Kinder- und Jugendpsychiatrie bzw. als forensische Ambulanz auch ein kleiner Bereich in der Zusammenschau von einem sehr multiprofessionellen Team bzw. in einer engen Kooperation mit Kriminalpolizei, Gericht, Amt für Jugend und Familie, Kinder- und Jugendanwaltschaft und den diversen Beratungsstellen, die sich vor allem mit dem Opferschutz betraut sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.